HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten ist eine christliche Gemeinschaft, die sich als Friedenskirche versteht. Jegliche Gewalt wird abgelehnt. Die Mitglieder beten und singen gemeinsam und auch das Einkommen der gemeinsamen Arbeit wird geteilt. Dieses Modell praktiziert die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten in Tüttendorf bei Kiel und das schon seit 36 Jahren. Christlicher Kommunismus an der Ostsee. Die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten. Hören Sie in Camino in HR2 Kultur einen Beitrag von Michael Hollenbach.
Wichtige Inspiration war auf jeden Fall die Apostelgeschichte, die Urgemeinde. Sie hatten alles gemeinsam, niemand nannte etwas sein Eigentum.
Es war ein richtiger Auszug aus der Heimat, aus der Verwandtschaft. Es gab Trennungen, manche sind dann zurückgeblieben.
Nachfolge ist nochmal ein anderes Kaliber, als ob ich Religion so fürs Wochenende als Dekoration lebe.
Und haben am Anfang letztendlich jeden Menschen aufgenommen, der hier angeklopft hat. Damit kann man jetzt im Nachhinein sagen, haben wir uns heillos überfordert.
Viele sagen immer, ja, und kein eigenes Geld. Und da habe ich gar keine Mühe damit. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an gar nichts. Und ich brauche mich viel weniger, um so Sachen zu kümmern als früher.
Seit 36 Jahren leben rund 50 Mitglieder der Basisgemeinde Wulfshagener Hütten hier auf dem alten Gutshof, 15 Kilometer nordwestlich von Kiel. Was die frommen Christen vor allem verbindet, steht im Neuen Testament.
Also diese wunderbare Stelle, wo praktisch unser Zusammenleben geschrieben ist. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Keiner brauchte Mangeleien.
Adelheid Schermann gehört zu den Gründungsmitgliedern der Basisgemeinde. Neben den Bibelversen über die urchristliche Gemeinschaft gehört die Bergpredigt zum Gründungskanon der frommen Christen.
Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich.
In Wulfshagener Hütten wird die Gütergemeinschaft gelebt. Wie bei den Urchristen wird alles geteilt. Das Einkommen fließt auf ein gemeinsames Konto. Und die Basisgemeinde versteht sich als eine Friedenskirche, die jegliche Gewalt ablehnt. Sie leben verbindlich zusammen, legen eine Art Gelübde ab. Henrike Oliva, die mit ihrem Mann seit 27 Jahren in der Basisgemeinschaft lebt, nennt es ein Versprechen.
Treue zum Bund der Gemeinschaft, dann eben die Bereitschaft, sich auf den offenen Weg der Nachfolge zu begeben mit den anderen Geschwistern zusammen und dass wir Jesus Christus als unseren Herrn anerkennen und was ganz wichtig ist, dass wir nicht über Dritte schlecht reden.
Dazu brauche man den Mut, wenn es zwischenmenschlich knirscht, den anderen anzusprechen und sich ansprechen zu lassen.
Diesen Punkt empfinde ich als unglaublich wertvoll, weil es oft auch Mut braucht, obwohl man sich schon 20, 25 Jahre kennt, aber zu dem anderen hinzugehen und zu sagen, du hör mal, wir müssen was klären, weil das ist eigentlich ein Prozedere, was unglaublich reinigend wirkt, was letztlich richtig tiefe und gute Beziehungen baut.
Zum Grundkonsens der Basisgemeinde gehört auch, den christlichen Glauben authentisch leben. Keine von oben organisierte Versorgungskirche, Nächstenliebe für Bedürftige und auch politisches Engagement. Zum Beispiel für engagierte Christen in El Salvador, aber auch gegen die Atomenergie vor der Haustür in Brockdorf. So ziehen einmal im Monat Mitglieder der Gemeinschaft vor das AKW.
Es ist immer der 6., weil das eben der Hiroshima-Tag ist. Immer am 6. gibt es für Brockdorf die Mahnwache. Das war früher eine Blockade. Da war eben in Hamburg eben auch ein sehr großer und aktiver politischer Widerstand. Längst nicht alles Christen, also sondern eigentlich eher keine Christen und wir dann. Und inzwischen sind wir eigentlich übrig geblieben und noch ein paar andere Christen. Aber das läuft in großer Treue und wir wollen so lange stehen, bis abgeschaltet wird.
Ende der 80er Jahre nach Tschernobyl gab es Sitzblockaden vor dem Tor des AKW. Polizisten trugen die frommen Christen weg. Manche wurden wegen Nötigung angeklagt und gingen dafür auch ins Gefängnis. Die Christen in Wulfshagener Hütten bilden eine eigene Gemeinde, unabhängig von den Landeskirchen. Egal ob ursprünglich Lutheraner, Baptisten oder Katholiken, alle sind aus ihren Kirchen ausgetreten. Allerdings räumt Christoph Behner ein:
Ich trete aus dieser Amtskirche erstmal aus, aber aus unserer Prägung können wir nicht austreten.
Passenderweise machte der ehemalige Katholik aus dem Siegerland dann bald mit bei der Entwicklung neuer Liturgien. Anders als in der katholischen Kirche und den evangelischen Landeskirchen lehnt die Gemeinde von der Ostsee die Kindertaufe ab, weil man sich bewusst für Christus und die Gemeinschaft entscheiden soll. Martin Klotzwog gehört zum derzeitigen Leitungsteam.
Unsere eigenen Kinder haben wir bis jetzt nicht getauft, weil wir die Taufe verknüpft haben mit der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft.
Und man wollte die eigenen Kinder keineswegs religiös indoktrinieren. Henrike Oliva, zurzeit ebenfalls im dreiköpfigen Leitungsteam, beschreibt die frühere Maxime so:
Redet nicht mit euren Kindern so viel über religiöse Sachen, sondern lebt das und dann werden sie das an euch ablesen und dann werden sie auch einen Geschmack davon kriegen, dass sich das lohnt, das Leben so.
Nicht frommes Reden und andächtiges Beten sollte die Kinder überzeugen, sondern das alltägliche Vorbild.
Natürlich wünsche ich mir, dass die Kinder auch was finden, wo sie wirklich einen Halt in ihrem Leben finden, also was Spirituelles, dass sie nicht so oberflächlich vor sich hin leben. Aber dieser Wunsch, dass sie irgendwann mal zur Gemeinde zurückkommen und sich hier anschließen, das habe ich nicht.
Henrike Oliva, die in einem Pfarrhaus in der Nähe von Wetzlar aufwuchs, ist allerdings froh darüber, dass ihre beiden ältesten Kinder sich haben gerade taufen lassen. Der eine in einem anglikanischen Kloster. Doch viele Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Basisgemeinde groß geworden sind, können wenig mit dem Glauben anfangen. Martin Klotzwog:
Was mich zum Beispiel sehr berührt hat, war, dass meine Tochter gesagt hat, sie hat in ihrem Leben eigentlich Gott, wie wir ihn vermittelt haben, als etwas erlebt, was eher schwer ist und was Arbeit bedeutet, was Hingabe bedeutet, aber nicht unbedingt in die Fülle und in die Freude führt. Und das hat mich natürlich sehr nachdenklich gemacht. Welches Gottesbild vermittle ich meinen Kindern?
Die Basisgemeinde hat keinen Pfarrer, der allein für die Gottesdienste und die Seelsorge verantwortlich wäre. Hier gilt das Priestertum aller Gläubigen. Pro Woche sind jeweils zwei Mitglieder zuständig für das Morgen- und Mittagsgebet sowie den Gottesdienst am Sonntag. Geleitet wird die Gemeinde von einem dreiköpfigen Team, dessen Mitglieder rotieren.
Sobald da nur ein bisschen Wertigkeit reinkommt, finde ich es ganz schnell schwierig. Dass es ein Oben und Unten gibt in der Gemeinde, ne? Dass der Pfarrer oder dass die Leitung mehr zu sagen hat wie die anderen. Das finde ich in der Bibel nicht wieder.
Das einfachste Glied soll so viel zu sagen haben wie die Leitung, betont Christoph Behner. Allerdings:
In jeder Gruppe, in jeder Gemeinschaft gibt es immer diese Gefährdung, dass man sich am Ende sogar für was Besseres hält oder dass Macht eine Rolle spielen. Das gibt es natürlich auch in der Basisgemeinde. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass wir so eine flache Hierarchie zum Glück hier entwickelt haben. Und die meisten von uns, glaube ich, eine große Allergie haben, wenn es tendenziell in irgendeine andere Richtung gibt, dass ich bisher denke, wir sind da hoffentlich ganz gut gegen gewappnet.
Adelheid Schermann gehört zu den ältesten Mitgliedern der Basisgemeinde, die sich Anfang der 70er Jahre im schwäbischen Convestheim aus einer evangelischen Kirchengemeinde heraus entwickelt hatte. Bundesweit suchte die Gruppe damals nach einem Ort, wo sie zusammenleben konnten. In Wulfshagener Hütten bei Kiel wurden sie fündig.
Das war für uns Schwaben nicht einfach. Es war ein richtiger Auszug. Aus der Heimat, aus der Verwandtschaft, aus den Berufen. Es gab Trennungen. Manche haben gesagt, meinen Beruf kann ich nicht aufgeben, meine Heimat auch nicht. Und die sind dann zurückgeblieben.
17 Erwachsene und 8 Kinder zogen damals auf den ehemaligen Gutshof in Ostseenähe. Nach dem Exodus aus dem Schwabenland waren die ersten Jahre für die christliche Kommune sehr hart. Man hat begonnen, zunächst Holzspielzeug zu verkaufen, das eine befreundete christliche Gemeinschaft in den USA produzierte. Dann der nächste Schritt, selbst Holzspielgeräte herstellen.
Das war schwer. Unsere Männer waren keine Handwerker. keine Schreiner, aber wir hatten den Mut, anzufangen. Also wir wussten gar nicht, wie man zum Beispiel verzahnt leimt. Also das mussten sich die Männer aus den Fingern saugen.
Und auch die Wohnverhältnisse waren anfangs sehr schlicht, berichtet Martin Klotz-Wog.
Wir hatten die ersten 15 Jahre fast kein fließend Warmwasser. Wir hatten einen Holzbadeofen, der wurde mit eben Holz gefeuert. Und da gab es eine Zapfstelle, da konnte man heißes Wasser holen. Da musste man immer von seiner Wohngemeinschaft aus hingehen. Wir hatten sogar auch nur eine zentrale Dusche. Da gab es eine Liste, wo man sich eintragen konnte und dann konnte man warm duschen.
Ohne sozialpädagogische Ausbildung nahm die Basisgemeinde Menschen auf, die psychisch krank oder drogenabhängig waren, die aus dem Gefängnis oder von der Straße kamen.
Wir haben Obdachlose aus Kiel aufgenommen. Wir haben einmal 1984, war das an Weihnachten in Kiel am Bahnhof, gesungen und haben danach alle eingeladen, die mitkommen wollten. Und da kamen damals 8 Männer mit. Den haben wir dann angeboten, die können hier wohnen, übernachten.
Einige gingen sofort wieder, 2 hielten es 3 Monate aus und einer blieb 33 Jahre. Er starb im vergangenen Jahr in Wolfshagener Hütten.
In den Anfangsjahren hatten wir schon auch dieses Bild, wenn es einen heilen Ort gibt mit Menschen, die einfach in liebevollen Beziehungen stehen und die einander sich zuwenden, dass wir geglaubt haben, dadurch werden auch bedürftige Menschen heil und haben am Anfang letztendlich jeden Menschen aufgenommen, der hier angeklopft hat. Und damit kann man jetzt im Nachhinein sagen, haben wir uns heillos überfordert.
Vor allem waren die Familien überfordert. Das Dilemma: Die Eltern hatten oft zu wenig Zeit, sowohl für die Kinder als auch für ihre emotional bedürftigen Gäste.
Es gab sicher Geschichten, wo ich heute sagen würde, da sind wir ganz klar gescheitert. Zum Beispiel einen schwer drogenabhängigen Mann, den wir aufgenommen haben, der 2 Jahre bei uns gelebt und der wollte keine ärztliche Betreuung annehmen. Und wir haben das letztendlich geduldet. Das würden wir heute nie mehr machen, sowas. Aber es gab auch Menschen, zum Beispiel erinnere mich gerade an eine Geschichte von einem Mann, der kam aus dem Osten, der hatte so einen Verfolgungswahn von der Stasi her, kam nach der Wende zu uns und ist wirklich gesund geworden hier. Also solche Geschichten gab es natürlich auch.
Die Euphorie nach der Gründung und dem Umzug ins gelobte Land an der Ostsee hat das Engagement lange getragen, meint Martin Klotz-Wog. Aber eigentlich habe man sich dauernd überfordert.
Wir hatten zum Beispiel in den Anfangsjahren auch jeden Abend irgendeine Veranstaltung, sei es eine Versammlung oder ein Engagement oder eine Bibelarbeit. Das hieße dann auch meistens zu schauen, die Kinder möglichst bald ins Bett zu bringen, damit man abends wieder frei war für das, was notwendig war. Und das war auch eine Überforderung.
Und es gab bei den abendlichen Treffen auch so etwas wie Gruppendruck, sagt Henrike Oliver.
Wie haben wir immer gesagt, eine verbindliche Einladung. Das war so ein bisschen so dieses Doppelzüngige. Es war ganz schön verpflichtend. Und das hatte dann zur Folge, dass viele Leute ziemlich ausgeblutet sind. Also dass bei vielem auch die Freude verloren ging in der Freiwilligkeit. Und jetzt, wo wir das so lernen, Einladungen, wirkliche Einladungen sein zu lassen, kommen plötzlich die Menschen wieder gerne.
Es war ein langwieriger Prozess, sich von bestimmten Idealen zu verabschieden.
Früher war es zum Beispiel ein Tabu, dass wir im Sommer Urlaub hatten. Also da war dann das Höchste der Gefühle eine Woche und möglichst dann auch nur halbe Tage. Und den anderen halben Tag hat man gearbeitet. Das war ein bisschen auch eine Ideologie im Sinne von, wir haben so ein tolles und ganzheitliches Leben, wir brauchen eigentlich keinen Urlaub.
Mittlerweile gibt es einen gesonderten Geldtopf, aus dem jeder seinen Urlaub finanzieren kann.
Es war auch letztendlich so ein demütiger Akt, dass wir gemerkt haben, wir können nicht die Welt retten, sondern wir müssen auch ganz klar zu unseren Grenzen stehen.
Um 12:30 läutet die Glocke zum Mittagsgebet. Das Private hat auch und gerade in der Mittagsandacht, zu der möglichst alle kommen sollen, seinen Platz. Jeder kann davon erzählen, was ihm gerade auf der Seele liegt.
Der wird heute 21, ne Merle, ist richtig?
Eine Frau erinnert an einen jungen Mann, der heute 21 wird, in der Basisgemeinde groß geworden ist und trotz schwieriger Zeiten seinen Weg gemacht hat. Schräg gegenüber vom alten Gutshaus befindet sich die wirtschaftliche Basis der Gemeinde. Ein Betrieb, der große Holzspielgeräte und kleine Möbel vor allem für Kindertagesstätten produziert. Ein bewusst gewählter Ansatz, sagt Martin Klotz-Wog.
Was der Gemeinschaft damals schon sehr deutlich war, waren die ungerechten weltwirtschaftlichen Strukturen. Das heißt, dass wir hier im Westen im Grunde wesentlich mit dazu beitragen, dass es der Dritten Welt den Staaten so schlecht geht, weil wir die Wirtschaftsformen bestimmen, die Handelsbeziehungen gestalten, die Preise letztendlich, die Rohstoffpreise festlegen. Und zwar damals wichtig, dass wir ein Zeugnis, auch ein christliches Zeugnis geben, wie auch gerechte Arbeit im Westen hier stattfinden kann.
In Wulfshagener Hütten werden seit mehr als 30 Jahren besondere pädagogische Holzspielgeräte hergestellt, die Kinder zu Bewegung und Kreativität animieren sollen. Das Sortiment reicht von Kippelscheiben über Balancierbretter, Hühnerleitern, Schaukelboote und Schiebeautos bis zu besonderen Sitzkisten sowie kleinen Tischen. In Fortbildungen für Erzieherinnen wird das Konzept der Spielgeräte erläutert, das sich an den Lehren der Pädagoginnen Elfriede Hengstenberg und Emmy Pickler orientiert. Betriebsleiter Hans-Otto Strübel-Eckert steht im hinteren Teil der Produktionshalle.
Das war früher einmal zu Gutszeiten der Pferdestall. Und dann ist das Gut ja nach dem Krieg, Anfang der 50er Jahre, ist bankrott gegangen. Und dann war das mal ein Lagerschuppen für irgendwas.
Ende der 80er Jahre begann der Ausbau der Werkstatt. Bald stellte sich die Frage, ob man auf moderne Maschinen setzt, um die Produktivität zu erhöhen.
Es gab natürlich am Anfang auch Leute, die sagten, also wir wollen ein bisschen wie Gandhi arbeiten, ja? Ganz viel mit Handarbeit, weil das ist sehr gut und das gewaltfrei und was auch immer. Aber wir haben uns jetzt entschieden, wir prüfen, welche Maschinenarbeit für uns okay ist. Die Maschine ist von Menschen da und nicht der Mensch für die Maschine.
Heute sind die Spielgeräte gefragt. Der Betrieb brummt. Man kommt mit der Auslieferung kaum noch hinterher. Mittlerweile arbeiten rund 40 Leute in einem kleinen Unternehmen. Zwei Drittel von ihnen kommen von außerhalb. Der Betrieb soll aber nicht nur kapitalistischen Kriterien genügen, betont Hans-Otto Strübel-Eckert.
Also wir hatten am Anfang auch gesagt, okay, hier gibt es einen Einheitslohn, weil wir kriegen auch alle nur das Gleiche. Und dann sagten die Mitarbeiter, nee, wollen wir nicht, sondern wir wollen Abstufungen. Der länger da ist, der bessere Ausbildung hat und sowas alles. Und dann haben wir das natürlich auch gemacht.
Die Basisgemeinde ist egalitär organisiert. Im Betrieb haben aber vor allem die externen Mitarbeiter auf klare Hierarchien gepocht. Trotz Hierarchien und Lohnunterschieden, der Betrieb der Basisgemeinde ist schon etwas Besonderes, sagt Esther Püst. Die gelernte Tischlerin arbeitet seit 5 Jahren hier. Sie kennt von ihrer früheren Tätigkeit den Zeit- und Arbeitsdruck einer normalen Tischlerei.
Das wollte ich nicht mehr haben. Und hier, also wir haben auch viel zu tun. Es ist nicht so, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben, sage ich mal, aber das Arbeitsklima ist anders.
Viele, die das wollen, können in Teilzeit arbeiten. Die Mitarbeiter würden in die Planung der Abläufe einbezogen.
Jeder hat dann seine persönliche Monatsarbeitszeit und das kann man auch anpassen. Also mein Mann ist schwer krank, ich arbeite im Moment weniger als normalerweise. Das geht relativ unkompliziert. Also das ist wirklich so, dass geguckt wird, wer kann was leisten, wer ist wie qualifiziert, kräftemäßig ausgestattet.
Der Lohn könnte ein bisschen höher sein, wünscht sich Esther Püst, aber...
Das ist hier mein erster Arbeitgeber, der seine Zahlen offenlegt. Da ich weiß, was für einen Umsatz wir haben und was wie viel kostet, also das wird ganz transparent gemacht, weiß ich auch, dass ich meinem Chef nicht den neuen BMW finanziere und dann muss ich damit leben. Also es wird so viel gezahlt, wie die Werkstatt abwirft, hängt von unserer Produktivität ab. Also da sind wir selber auch gefordert.
Regina Rösch wohnt seit 10 Jahren mit ihrer Familie in der Basisgemeinde. Als die Röschs damals Mitglieder wurden, haben sie ihr gesamtes Vermögen mit in die Gemeinschaft eingebracht. Immerhin hatten sie vor dem Umzug an die Ostsee ihr Haus verkauft. Dass sie nun in einer Gütergemeinschaft lebt, in der alles geteilt wird, findet Regina Rösch gut.
Viele sagen immer, ja, und kein eigenes Geld. Und da habe ich gar keine Mühe damit. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an gar nichts. Und ich brauche mich viel weniger, um so Sachen zu kümmern als früher.
Und wenn man sich mal etwas Besonderes leisten will?
Wenn ich mir etwas kaufen will zum Anziehen, dann kann ich mir etwas mit Qualität kaufen. Und dann nehme ich das Geld dafür und kriege es, ohne dass jemand irgendetwas sagt. Da herrscht ein großes Wohlwollen.
Ansonsten versorgt sich jeder in dem eigenen Laden, in der Kleiderkammer. Für die 30 Erwachsenen stehen 4 Autos zur Verfügung. Im Autoplan wird immer vorgemerkt, wer wann ein Auto braucht. In der Basisgemeinde gilt, jeder arbeitet möglichst nach seinen Fähigkeiten und konsumiert nach seinen Bedürfnissen. Ein Lernprozess, meint die gebürtige Hessin Henrike Oliva.
Natürlich ticken wir alle ja verschieden. Der eine hat seine Grenze an einer ganz anderen Stelle als der andere. Das ist eben auch eine Kunst. Und das finde ich auch, wo wir auch auf dem Weg sind, dass nicht jeder und jede das Gleiche braucht und fordert. Also manche brauchen mehr Urlaub im Sommer, manche brauchen mehr Klamottengeld. Also dass es da keinen Status quo gibt, der für alle gleich ist. Und dass wir das trotzdem aushalten und sagen, okay, das finde ich einen Punkt, der manchmal ein bisschen knirscht, aber den ich ungleich wertvoller finde, als wenn wir das jetzt alles zuteilen würden. Für jeden das Gleiche.
Bis vor 5 Jahren gab es noch nicht einmal ein Taschengeld, erzählt Christoph Bähner.
Es gab dann ja auch teilweise absurde Sachen, dass wir das irgendwann mal gemerkt haben, das müssen wir bei den Kindern einführen, weil das für die ganz schräg, wenn die sich noch nicht mal irgendwas kaufen können in der Schule oder so, immer so abhängen. Und dann waren die natürlich wohlhabender als Privatmenschen wie wir, als Eltern.
Mittlerweile bekommt jeder 50 Euro Handgeld im Monat. Sophie und Tim verbringen den Sommer in Wulfshagener Hütten. Tim ist hier geboren, Sophie kam mit ihren Eltern hierhin, als sie 10 Jahre alt war. Beide sind jetzt 20 und auf dem Sprung an die Uni. Tim und Sophie erinnern sich an ihre Schulzeit. Dass sie aus einer christlichen Kommune kam, war für Sophie schon etwas Besonderes.
Ich habe mich nie als Außenseiterin, also nicht irgendwie konstant, wenn dann ab und zu punktuell. Aber ich habe auf jeden Fall dieses Gefühl von, wow, da ist, ich muss irgendwas verstecken, was eigentlich total tief zu mir gehört und was ich eigentlich liebe. Das muss ich verstecken, um irgendwie Anerkennung oder zumindest Akzeptanz zu bekommen. Und will mich eigentlich nicht dafür rechtfertigen müssen, so zu leben. Vor allem nicht, weil ich es irgendwie liebe. Und vor allem nicht von Menschen, die es überhaupt nicht verstehen.
In der Zeit zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr fand es auch Tim manchmal anstrengend.
Und gerade in dem Alter, da merken die anderen Leute auch in der Schule, da gibt es eine Zeit, da wollen irgendwie alle Leute cool sein und so zu dem Mainstream gehören. Dann in der Oberstufe auf einmal ist es dann genau andersrum. Dann sind die coolen Leute, die vorher die Außenseiter waren, weil die halt ihr Ding durchziehen so ein bisschen. Das war bei mir halt auch so ein bisschen so. Dann merkt man, okay, ich bin anders, aber das ist eigentlich auch gut, dass ich anders bin.
Die beiden sind gerade zu Besuch. Später einmal wieder hier zu leben, können sie sich nicht so recht vorstellen.
Insgesamt in der Basisgemeinde würde ich sagen, ich würde nicht hier wieder herziehen. Grundsätzlich das Leben in Gemeinschaft finde ich sehr interessant, aber mit dem christlichen Aspekt würde ich jetzt nicht so direkt zusagen. Ich habe mich nie als gläubig bezeichnet.
Bei mir ist es tatsächlich so, ich liebe diesen Ort. Also ich fühle mich unglaublich wohl. Ich hoffe, meine Eltern bleiben hier und ich bin auch nicht religiös. Und das ist das Main Ding hier. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn, herzukommen, wenn man nicht das Leben möchte. Wobei ich Gemeinschaft wiederum total toll finde.
Regina Rösch ist Sophies Mutter. Auch sie legt großen Wert auf Gemeinschaft, auf die verbindliche Gemeinsamkeit. Wer hier einzieht und Mitglied wird, der bindet sich.
Zu wissen, das sind Menschen, auf die kann ich mich verlassen. Es gibt so gewisse Aspekte, da kann man es schon mit einer Ehe vergleichen. Eine Verlässlichkeit klingt dann vielleicht stimmiger.
Eine Verlässlichkeit, die auch am Lebensende noch zählt.
Wir haben einen Menschen erlebt, der ist im Alter von Anfang 50 an Krebs gestorben. Der wurde dann hier bis zum Schluss gepflegt und es war immer Tag und Nacht jemand bei ihm, also das wurde richtig, es war eine Person ganz für ihn zuständig und nachts hat man sich dann abgewechselt in Schichten, dass man dann versucht, Gottesdienste in dem Bereich zu machen, wo der Mensch gepflegt wird. Das ist eine hohe Qualität.
Doch das verbindliche Zusammenleben gelingt nicht immer, sagen Martin Klotz-Wog und Henrike Oliva.
Und früher war es oft so, dass wenn jemand die Gemeinschaft wieder verlassen hat, das war immer sehr schmerzlich. Und das war so ein, vielleicht vergleichbar mit einer Scheidung in der Ehe. Man war sich ja sehr nah, man war sich einig auch, wohin man letztendlich sein Leben ausrichten wollte. Und wenn dann einer sagt, nee, ich möchte das nicht mehr, das endet meistens nicht gut.
Aber wir merken, da müssen wir ran. Und wenn Mitglieder die Gemeinde wieder verlassen, ob es dann eine Art von Entpflichtung gibt und wenn ja, wie wir das gestalten wollen, also als Ritual oder als, ja, da sind wir aber jetzt gerade mittendrin, das ist jetzt noch nicht ausgegoren.
Mehr als 30 Jahre lebt die Basisgemeinde nun schon zusammen auf dem alten Gutshof nahe der Ostsee. Die Christen wirken hier glücklich und zufrieden.
Glücklich und zufrieden, das hört sich ein bisschen nach Pillepalle an.
meint Henrike Oliver.
Also es steckt einfach schon sehr viel Arbeit und auch sehr viel Erarbeitetes dahinter. Also wo wir auch durch schwere Zeiten hindurch aber weiter auf dem Weg bleiben. Aber es gab auch andere Zeiten. Es gab auch Durststrecken und sehr angespannte Zeiten.
Heute ist die Gemeinde liberaler geworden, diskutiert über alte theologische Prinzipien wie die Erwachsenentaufe, debattiert darüber, ob auch gleichgeschlechtliche Paare hier einziehen können. Nichts ist mehr so verpflichtend wie bei der Gründergeneration im Schwabenland vor mehr als 40 Jahren. Die Holzwerkstatt, die wirtschaftliche Basis, boomt. Die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten fast wie ein kleines christliches Paradies.
Christlicher Kommunismus an der Ostsee. Die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten. Sie hörten einen Beitrag von Michael Hollenbach. Wenn Sie regelmäßig über Religion und Kirche in den Programmen des HR informiert werden möchten, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen und da unter der Adresse www.religion.hr.de.